Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Moin Thomas, moin liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen ganz besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte. Wir wollen dir die ganz typischen Aufgaben eines oder einer Datenschutzbeauftragten vorstellen und dir zeigen, wie wir diese ganz genau bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu Fragen stellen, mitdiskutieren oder auch gerne eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten von uns findest du in unseren Shownotes. Ein Thema, das uns wirklich regelmäßig begegnet, ist Werbung. Welche Werbung darf ich als Unternehmen an meine Kunden oder an potenzielle Kunden versenden? Und was muss ich dabei genau beachten, damit ich mir dann jetzt am Ende keine Abmahnung oder eine Beschwerde einfange? Oder darf ich einfach so darauf loswerben? Wie ist das bei dir, Bernd? Verschickst du Werbung? Und wenn ja, wie machst du das ganz genau?
Ja, das machen wir. Und wir haben dabei auch schon mal Probleme gekriegt. Von daher kann ich da nicht nur als Experte, sondern auch als Betroffener berichten. Genau, wir machen zwei Sachen. Also wir sind ja einmal eine Kanzlei und als Kanzlei haben wir wie viele andere Kanzleien auch so ein Kanzlei-Newsletter, wo wir zum Beispiel über Gerichtsentscheidungen oder wie neue Gesetze, so solche Geschichten berichten. Da sind die Mandanten meistens froh und da hat es eigentlich auch noch keinen Ärger gegeben. Wir haben aber ja auch die Datenschutzsoftware Planet Prima und da haben wir so ganz klassische Vertriebsthemen, dass wir einfach Unternehmen suchen, die unsere Software brauchen können und die dann ansprechen. Und das hat tatsächlich auch einmal nicht geklappt und wir sind da abgemahnt worden. Oh. Das hat sich so zugelassen. Also wir haben da Hilfe gehabt von einer Agentur, die für uns Kunden angesprochen hat. Und das lief so, dass wir sozusagen den Erstkontakt über LinkedIn hergestellt haben. Und wenn da so ein grundsätzliches Interesse bestand, da haben wir gefragt, können wir sie mal anrufen? Und dann hat diese Agentur dann diese Leute für uns angerufen. Soweit so gut. Das darf man, ich sag mal so, mit so einem Mini-Risiko, was man da eingeht, darf man das. Die Kollegin, die uns da geholfen hat, ist aber so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hat dann gelegentlich mal Leute nicht erreicht. Passiert ja, ne? Wenn man irgendwo anruft, kann das sein, dass mal jemand nicht da ist.
Ja.
Und hat dann nachgefasst, wie man als Experte sagt, und so eine E-Mail hinterher geschrieben. Und da ist sie dann auf einen Kollegen von uns, also einen Datenschutzbeauftragten, gestoßen, der das gar nicht so witzig fand. Und der hat uns abgemahnt, weil er gesagt hat, die E-Mail-Adresse von ihm, die hätten wir aus dem Impressum genommen. Und damit wäre er nicht einverstanden gewesen und hat uns eine Abmahnung geschickt. Und ich muss sagen, leider zu Recht. Also da mussten wir diese Unterlassungserklärung abgeben. Bei dem Kollegen müssen wir jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir den nicht wieder ansprechen. Genau, das war jetzt aber auch schon irgendwie so ein tiefer Einstieg. Ich weiß nicht, vielleicht steigen wir nochmal so ein bisschen auf und sortieren uns erstmal so ein bisschen und überlegen erstmal, was eigentlich so Werbung ist und ob es da Bereiche gibt, wo man ein bisschen mehr oder weniger aufpassen müsste. Hast du da eine Idee?
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir das Glück, dass ja auch schon aus gesetzlicher Sicht da so eine gewisse Gruppierung, Rangfolge existiert und vielleicht kennen das einige ja auch aus ihrem persönlichen Empfinden heraus. Also was mich zum Beispiel eine ganze Zeit lang echt angekekst hat, das hat jetzt deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Aber zu der Zeit, wo ich noch mit sehr viel Papierpost zu tun hatte, war das so, dass mich Einwurfwerbung, vor allen Dingen so diese, keine Ahnung, Supermarktzettelchen, wo dann jetzt kein Name drin stand, aber wo dann irgendwelche Schüler vorbeigegangen sind und haben die das in den Briefkasten geworfen. Irgendwann war es dann eben auch nicht mehr der Schüler oder die Schülerin, dann war es dann plötzlich der gelbe Postbote selber, der dann irgendwie so am besten noch in Zellophanpapier eingeschweißte Prospektsammlung mit reingeworfen hat. Dem konnte ich das auch nie abgewöhnen, weil er irgendwie gesagt hat, ja, ich muss das. Man hat mir gesagt, ich muss das immer einwerfen. Und das hat mich zum Beispiel total angekickst. Aber aus professioneller Sicht weiß ich, dass das eigentlich die harmloseste Form von Werbung ist. Das heißt, da würde man aus gesetzlicher Sicht sagen, okay, da sind keine personenbezogenen Daten im Boot. Das wird einfach nur ein Briefkasten nach dem anderen eingeworfen. Das ist aus rechtlicher Sicht eher eine Form von Werbung, die wenig belästigend ist.
Ja, also mich nervt das auch total, diese eingeschweißten Pakete mit Reklame. Also ich hasse es, weil ich reiße die dann immer auf und schmeiße die Plastikfolie dann immer schön in den gelben Sack, wie es sich gehört, und die Prospekte dann in den Papiermüll. Finde ich persönlich auch super nervig, aber genau, du hast es gesagt, das ist die Form, die mit dem geringsten Risiko tatsächlich für Unternehmen möglich ist in Deutschland. Finde ich auch so ein bisschen absurd.
Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Also ich habe so Varianten gesehen wie, das geht dann auch schon über den Briefzusteller an die Bewohner des Hauses Nummer, keine Ahnung, 23 oder Hauptstraße 23 in irgendeiner Stadt. Steht dann auch kein Name drauf, sondern es ist einfach nur die Postanschrift ohne Name. Ja, und dann geht es natürlich lustig weiter. Also ich bekomme heute natürlich auch trotz digitalisiertem Posteingang immer noch Werbebriefe, die dann aber tatsächlich an mich persönlich adressiert sind. So diese klassische Einwurfwerbung, die ist einfach ausgesiebt. Also mein Briefkasten ist normalerweise nicht. Ich habe Briefumleitungen für die meisten Zusteller. Das geht dann irgendwie nach Berlin zu meinem Scandienstleister und da wird das digitalisiert. Allein durch den Prozess landet hier schon nichts mehr in meinem digitalen Posteingang, was nicht beschriftet ist. So, aber bei den beschrifteten Sachen gibt es da eine ganze Reihe, die dann tatsächlich auch schon meinen Namen verwenden, privat wie auch geschäftlich. Und da sind wir dann ja vor allen Dingen schon an der Stelle, wo wir sagen, okay, spätestens das sind eindeutig personenbezogene Daten und da sind wir mittendrin im Datenschutz.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das war Briefwerbung. Es gibt natürlich auch noch Telefonwerbung und E-Mail-Werbung. Ich persönlich habe den Eindruck, dass bei mir am meisten E-Mail-Werbung aufläuft. Auch natürlich so ein bisschen nervig unter dem Gesichtspunkt ist Spamming. Was ist dein Eindruck? Also was machen deine Mandanten mehr? Also eher dieses Outbound Calling nennt man es ja, ne? Dass dann irgendwie so Kontakte abtelefoniert werden oder Mailing. Womit hast du da mehr zu tun?
Beides. Also tatsächlich Anrufe sind immer wieder mal Thema. Da kommen allerdings selten einzelne Rückfragen zu, weil es scheint irgendwie weniger Angriffsfläche zu bieten. Da, wo sehr viele Fragen kommen, ist halt, wann darf ich denn welche E-Mails rausschicken? Und es gibt auch eine ganze Reihe von Kunden von mir, die haben sich dann halt eben auch schon mal dieses typische blaue Auge geholt. Sprich, irgendeiner hat sich durch eine versendete Werbe-E-Mail auf die Füße getreten gefühlt, hat abgemahnt, es hat dann irgendwie mal, keine Ahnung, je nach angesetztem Streitwert 300-400 € gekostet und die mussten eine Unterlassungserklärung unterschreiben.
Ja, genau, haben wir auch die Fälle. In letzter Zeit knubbelt sich das bei uns tatsächlich so ein bisschen bei der Telefonwerbung, dass da so dieses Cold Calling gemacht wird und aus irgendwelchen Gründen wird dann eine private Handynummer angerufen mit so einem dienstlichen Hintergrund und da habe ich tatsächlich 2-3 aufsichtsbehördliche Verfahren im Moment. Weiß ich nicht genau, warum das jetzt im Moment ist. Genau, das ist bei uns aktuell so ein bisschen ein heißeres Thema.
Ja, stell dich, wenn ich das kurz sagen darf, noch stelle ich bei mir aber auch sozusagen aus betroffenen Sicht fest. Bei mir hat sich auf den dienstlichen Telefonnummern, auch bei den Durchwahlen, deutlich die Zahl der kalten Anrufe, vor allen Dingen für Druckerzubehör, für Toner und sowas, Tintenpatronen erhöht. Also ich habe Monate, wo 4-5 unterschiedliche Menschen anrufen und Tonerpatronen verkaufen wollen. Meistens dann von irgendwelchen Handynummern.
Ja, spannend. Also bei mir ist es meistens so marketinggetriebene Sachen, ne? Dass dann so ein Webseitencheck oder sowas gemacht werden soll oder man irgendwie in irgendwelchen bezahlten Magazinen dann irgendwie so eine Heldenstory von mir machen möchte. So, das sind diese Geschichten. Ich lasse das dann immer bei unseren Assistenzen abwimmeln. Also die erkennen das mittlerweile ganz gut und ich habe das selten, dass ich mit solchen Leuten noch rede.
Ja, spannend. So machen wir das auch so. Aber wir wollten ja mal so die verschiedenen Kanäle ansprechen und vielleicht auch mal in eine Reihenfolge bringen, unabhängig jetzt auch von unserer persönlichen Sichtweise. Und was mir in der Aufzählung jetzt noch fehlt, also wir hatten Brief, E-Mail, Telefonanruf, was es aber traditionell natürlich auch noch gibt, das ist das einfach vorbeikommen und an der Haustür klingeln oder an der Bürotür. Kommt das bei dir auch nochmal vor? Hast du das schon mal erlebt?
Ehrlich gesagt habe ich das noch nie erlebt. Also ich weiß, dass, da war ich aber eher noch Kind, Jugendlicher, dass dann bei meinen Eltern noch irgendwelche Leute dann da vor der Tür standen. Ich glaube, die letzten waren dann tatsächlich so Zeugen Jehovas oder so, solche Geschichten. Da, ne, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass da Hausieren nannte man das ja so. Dass, also ich persönlich habe das ehrlich gesagt nie gehabt und kenne das von Mandanten auch nicht, dass das noch praktiziert wird. Aber das gibt es bei dir noch?
Also in meinem persönlichen Erleben, ja, eher so in der Variante, die du angesprochen hast, also dass Religionsgruppen schon mal klingeln, also nicht nur die eine genannte, sondern da gibt es auch andere, die das schon mal machen. Richtig zum Verkauf, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also ich bin jetzt hier an dem aktuellen Standort, glaube ich, im 6. Jahr. Und davor hatten wir in Nordrhein-Westfalen ein auch deutlich größeres Büro. Und da ist das tatsächlich ein-, zweimal vorgekommen, dass ja, sozusagen Vertreter direkt geklingelt haben und versucht haben, dann einfach mal reinzukommen und zu erzählen, was sie dann zu verkaufen haben. Und das war dann auch irgendwie so, jetzt nicht unbedingt Tone, aber so typischer Bürobedarf, Bürostühle oder das, was man sonst so aus dem Office-Katalog so kennt.
Ja, spannend. Ja, das sind ja alles so Outbound-Aktivitäten, nennt das der Experte, ne, wo man als Unternehmen selber rausgeht und die gute Nachricht von seinem Produkt oder seiner Dienstleistung verbreitet. Der Gegenansatz wäre natürlich so ein Inbound-Ansatz. Ne? Also das Klassische ist ja, dass man Fernsehwerbung zum Beispiel macht und sagt, ne, wir haben ein tolles Produkt, meldet euch bei uns. Und heute wäre dann ja so ein Ansatz, dass man auf LinkedIn irgendwelche Posts macht oder wie wir so einen Podcast macht und sich präsentiert und sagt, was man für ein toller Typ ist und dann darauf wartet, dass jemand zu einem kommt. Ich glaube, wir können so ein bisschen spoilern. Diese Inbound-Ansätze sind natürlich datenschutzrechtlich deutlich unkritischer, weil man ohne Daten zu sammeln und ohne auszuwerten erstmal nach außen tritt und den Betroffenen sozusagen die Möglichkeit gibt, sich zu melden, und Leute, die da eben keine Lust drauf haben oder das eben nicht ansprechend finden, die melden sich gar nicht. So, von daher ist da das Potenzial, dass es kracht, deutlich geringer. Noch ein kleiner Spoiler, das kann auch eine Lösung sein, wenn man das so ein bisschen kombiniert, aber das lass uns das mal irgendwie ans Ende schieben und vielleicht jetzt einmal gucken, wie man mit diesen Outbound-Kanälen, Brief, Telefon, E-Mail und Hausieren, nenne ich es mal, wie man das so aufsetzt, dass es eben keinen Ärger gibt.
Also mein Verständnis von der Rangfolge war, ich glaube, das haben wir so noch nicht geklärt, also das, was so ohne personenbezogene Daten in den Papierbriefkasten reingeht, ist mein Verständnis, dass der Gesetzgeber das so als harmloseste Variante ansieht. Dann kommen irgendwann personenbezogene Daten, also klassische Direktwerbung ins Spiel, der Umschlag, der auf mich adressiert ist mit irgendwelcher Werbung, dann sprechen wir wahrscheinlich als nächstes davon, dass wir sowas wie E-Mail-Werbung und Telefonwerbung haben. Und auch wenn das kaum noch vorkommt, ich glaube so am besten an der Haustür klingeln und da verkaufen, könnte ich mir vorstellen, wäre so das Allerschlimmste. Wie siehst du das? Wie, vor allen Dingen der letzten Punkt?
Ich glaube, das ist schon. Also wenn man da so einen aufdringlichen Verkäufer oder eine Verkäuferin hat, die da sozusagen den Fuß dann zwischen der Tür hat und gar nicht mehr geht, so, das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich gehabt. Genau, ich persönlich finde Brief relativ nervig, weil man halt dieses Papier entsorgen muss. Ja, weiß ich gar nicht. Wenn ich das in eine Reihenfolge bringen würde, würde ich sagen, ja klar, hausieren, überhaupt nicht cool, aber auch eher selten. Dann würde ich sagen, kommt bei mir der Brief, danach kommt dann das Telefon und ich persönlich finde E-Mail-Werbung eigentlich am wenigsten lästig, weil man es ja auch technisch lösen kann. Ne? Also Leute, die mich dann zuspammen, die kommen halt einfach, werden dann gelabelt und das wird dann sofort elektronisch entsorgt. Ne? So, von daher wäre das für mich die am wenigsten schlimme Form von Werbung. Genau, ist aber ja nicht ganz genauso abgebildet in der gesetzlichen Regelung. Ne? Also in der gesetzlichen Regelung ist es so, dass Cold Mailing tatsächlich schlimmer angesehen wird als Cold Calling. Finde ich so ein bisschen überraschend. Ist übrigens, also scheint auch nicht so zu sein in den anderen europäischen Ländern. Also kriege ich immer wieder von Mandanten aus dem Ausland mit, die dann sich auf berechtigte Interessen stützen und dann Mailing und Calling machen. Und dieses Cold Mailing, wenn man da sozusagen E-Mail-Adressen scrapt aus dem Internet oder aus irgendwelchen Quellen sich holt. Also da scheint es in den anderen europäischen Ländern relativ wenig Ärger zu geben. In Deutschland ist das ja schon fast so ein Sport, dass man dann irgendwie so Abmahnungen schickt, wenn man da so ein bisschen aus der Szene kommt.
Ja, es macht aber auch nur begrenzt Spaß. Ich habe das auch mal ein Jahr lang gemacht und irgendwann hatten weder ich noch der mich beratende Anwalt Lust, noch weitere davon rauszuschicken.
Ja, es kommen immer so lästige
Rückfragen zurück. Die zahlen nicht einfach, die stellen dann auch noch Fragen und wollen dann im Zweifelsfall noch für das Geld, das sie für die Abmahnung bezahlen, auch noch eine Rechtsberatung haben, wie sie es beim nächsten Mal besser machen können.
Ja.
Ja, genau. Aber was mir auffällt, also jetzt auch gerade mal mit Blick auf das, was ich so an Fragen bekomme zum Thema Werbung. E-Mail-Werbung scheint ja mega attraktiv erstmal zu sein, weil es ist billig in der Herstellung. Anders als bei Briefwerbung habe ich eben kein Porto und muss auch kein Papier oder Druck bezahlen. Es ist schnell und niederschwellig realisierbar. Und ja, auf der anderen Seite haben wir da schon sehr differenzierte gesetzliche Regelungen im UWG, die sich dann mit dem Thema E-Mail-Werbung oder Werbung über elektronische Post nochmal besonders auslassen. Und bei mir kommt dann halt ganz häufig eben die Frage, wann darf ich denn jetzt E-Mail-Werbung rausschicken, ohne dass ich die betroffene Person um ihre Einwilligung bitten muss? Und wann muss ich ausdrücklich eine Einwilligung einholen?
Ja, also mein Verständnis, man muss für die E-Mail-Werbung für Personen, die ich noch nicht kenne, immer eine Einwilligung haben. Und die einzige Ausnahme ist dieses Bestandskundenprivileg. Sollen wir damit vielleicht mal anfangen? Also,
ja, gerne.
Genau. Wenn ich Kunden habe, die nicht schon mal was verkauft habe, dann gibt es dieses Bestandskundenprivileg, das ist in 7 UWG geregelt, was besagt, wenn ich eine Ware oder eine Dienstleistung verkaufe, ne, in deinem Fall zum Beispiel eine Datenschutzberatung, dann kann ich den Kunden oder die Kundin bei dem Vertragsschluss informieren, dass ich das beabsichtige, auch Werbung für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen zu schicken. Und wenn ich das gemacht habe, dann darf ich das dann auch. Ne? Dann dürftest du zum Beispiel eine Werbung verschicken für eine Informationssicherheitsberatung oder ich weiß nicht, wenn du in den Bereich Arbeitssicherheit oder Arbeitsschutz irgendwie noch einsteigen möchtest, vielleicht ist das auch noch möglich. Ne? Das ist diese Bestandskundenausnahme. Viele Leute auch nicht richtig, ne?
Ja, wobei die gesetzlichen Vorgaben sind ja noch, glaube ich, weitaus differenzierter. Also das reicht ja nicht, wenn das einfach nur ein Bestandskunde ist und du da zum Beispiel, also dann begrenzt bist auf ähnliche Leistungen, die du anbietest, sondern du musst ja auch noch andere Voraussetzungen schaffen, damit du damit überhaupt anfangen darfst.
Ja, genau, man muss darauf hingewiesen haben. Ne? Also in dem Moment, wo du den Vertrag schließt, musst du darauf hinweisen und das ist das, wo viele Unternehmen dann halt den Fehler begehen. Ne? Sie sagen, ne, die haben dann ein CRM mit einer laufenden Kundenbeziehung, ne, und haben sie natürlich auch E-Mail-Adressen und kommen dann irgendwann auf die Idee, wir müssen irgendwas tun und schreiben die dann alle an. Das wäre dann nämlich nicht richtig. In so einem Fall würdest du eine Einwilligung brauchen. Also da musst du irgendwie gucken, dass du die kriegst. Auch gar nicht so einfach. Um diese E-Mail-Adressen zu nutzen, hätte man in dem Moment, wo man was verkauft hat, hätte man darauf hinweisen müssen und dann wäre es gegangen.
Ja, wobei so, die unternehmerische Risikobereitschaft ist ja in dem Bereich auch häufig hoch. Tatsächlich habe ich auch durchaus immer wieder Fälle erlebt, wo dann gesagt wird, ja okay, solche Details, wie ist die betroffene Person bei der Erhebung der E-Mail-Adresse dann tatsächlich auch über mögliche Direktwerbung das Bestehen eines Widerspruchsrechts aufgeklärt worden. So wäre es ja nötig. Das weiß meistens keiner. Sozusagen.
Ja, genau.
Wenn du deine Bestandskunden angehst, ist die Abmahnquote deutlich geringer, als wenn das Menschen sind, die dich und dein Unternehmen noch nicht kennen.
Ja, genau. Aber wie immer im Datenschutzrecht, wenn man nicht weiß, ob man jemanden ansprechen darf, dann ist die Antwort eigentlich immer, darf man nicht. Ne? Also es gilt ja da auch das Grundsatz der Rechenschaftspflicht. Also wenn man nicht dokumentiert hat, dass man eben diesen Hinweis gegeben hat, dass man Werbung schicken möchte für eigene ähnliche Dienstleistungen, dann hat man halt Pech gehabt. Ne? Dann kann man natürlich diese unternehmerische Entscheidung treffen und sagen, mache ich trotzdem, ne? Weil meine Bestandskunden kennen mich und die gehen auch davon aus und da passiert schon nichts. Aber wenn sich da mal einer auf die Hinterbeine stellt, dann wird man das natürlich verlieren.
Vor einigen Wochen ging bei LinkedIn ein großes Gerücht um, dass man ab jetzt aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes E-Mail-Werbung auch ohne Einwilligung machen könnte. Das fand ich total lustig. Also es gab tatsächlich einige Posts, die genau in diese Richtung gezielt haben. Ich sage mal, das sind dann Menschen, die haben irgendwie nicht verstanden, was der EuGH da entschieden hat. Also mir wäre wichtig zu sagen, ja, es gab ein Urteil, eine Entscheidung des EuGH und nein, die Entscheidung besagt nicht, dass ich jetzt keine Einwilligung mehr brauche. Das Einzige, was der Europäische Gerichtshof hier entschieden hat, ist, es wurde hier ein Einzelfall verhandelt, wo ein Unternehmen, ich glaube ein Unternehmen aus dem Bereich Rechtsinformation, kostenlose Benutzerkonten angeboten hat. Man konnte sich also kostenfrei registrieren in einem Online-Portal und hat im Rahmen der Registrierung dann Zugriff auf eine begrenzte Anzahl kostenfreier Fachartikel bekommen. Und in dem Zusammenhang hat man bei der Registrierung tatsächlich eine Opt-out-Box, also keine Einwilligungsbox gehabt. Man konnte sagen, nee, ich will von vornherein keine Werbung. Aber wenn man das halt nicht gemacht hat, dann haben diese Nutzer anschließend dann einen werblichen Newsletter bekommen. Fand jemand nicht gut, hat sich beschwert, Aufsichtsbehörde hat mit dem Bußgeld draufgehauen und das Ganze ist dann durch die verschiedenen gerichtlichen Instanzen bis zum EuGH gekommen und der EuGH hat an der Stelle gesagt, dass es durchaus auch unter die Ausnahmeregelung fällt, also die wir gerade besprochen haben, wenn jetzt an der Stelle, meine Worte allerdings, jetzt kein Geld fließt. Also diese kostenlose Bereitstellung für dieses Online-Konto hat ausgereicht, um das als bestehende Kundenbeziehung zu qualifizieren. Und wenn im Übrigen alle anderen eben genannten Pflichten erfüllt sind, also bei der Erhebung übers Widerrufsrecht, Widerspruchsrecht aufklären und natürlich dann bei Widersprüchen auch entsprechend die Werbung einstellen, dann wäre das tatsächlich in Ordnung. Das heißt, wir wissen einfach nur, okay, auch wenn kein Geld fließt, kann das als Kundenbeziehung interpretiert werden. Das erweitert ein bisschen den Anwendungsbereich, aber mehr ist da nicht entschieden worden.
Ja, genau, also so verstehe ich das auch, ne? Also das hätte ich übrigens auch vorher schon so gesagt. Genau, so ein bisschen klarstellend. Es gibt so eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass man seinen Bestandskunden keine Werbung schicken kann, wenn man eben nicht darauf hingewiesen hat, dass man sozusagen eine E-Mail-Ansprache so gestaltet, dass es eben keine Werbung ist, sondern eher so eine ergänzende Leistung. Ne, wenn man zum Beispiel in deinem Druckerbeispiel, könnte man sich ja vorstellen, dass man vertraglich nicht nur vereinbart, einen Drucker zu liefern, ne, sondern dass man auch irgendwie berät, welcher Toner jetzt irgendwie gut ist. Und dann könnte man auch so Ansprachen, ne, für neue Tonerprodukte, könnte man dann auch sozusagen unter dem, böse würde man sagen, Deckmantel der Erfüllung vertraglicher Pflichten oder Nebenpflichten, könnte man dann da auch so ein bisschen etwas Werbeähnliches reinschleichen. Ne? Das ist noch so eine Variante, die ich auch schon gesehen habe. Bei dem Mandanten, der das gemacht hat, der nannte das dann Hypercare. Also er hat sich dann sehr intensiv um seine Kunden gekümmert, um dann ihren Konsum zu beraten und hat gesagt, das ist eben keine Werbung, sondern das ist eine vertragliche Leistung. Hat dazu auch eine Vereinbarung getroffen, ne? Dass sie nicht nur ihr Gerät, war es in dem Fall, liefern, sondern auch den Kunden dabei betreuen, wie er mit diesem Gerät optimal dann die Verbrauchsprodukte für das Gerät nutzen kann. Mhm. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Trick.
Ja. Auch noch ein Sonderfall. Es gibt manchmal Produkte, die sind so bedeutsam, vor allen Dingen auch sicherheitstechnisch, dass zum Beispiel auch durchaus denkbar ist, wenn ein Kunde dieses Produkt bei mir kauft. Und es gibt dann zum Beispiel sicherheitsrelevante Ereignisse. Also zum Beispiel, es gibt einen Fertigungsfehler, es gibt ja, wie auch immer, irgendwas, was den sicheren Einsatz des Produktes gefährdet. Ich möchte jetzt nicht sagen, aus welcher Branche ich das kenne, weil dann der Wettbewerb ist relativ klein. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich sozusagen rund um meine Produkte durchaus auch eine Grundlage finde, meine Kunden per E-Mail anzusprechen. Der Hintergrund ist dann aber insbesondere keine Werbung, sondern mehr ein sicherheitstechnischer Grund. Und daraus können sich möglicherweise aber natürlich auch weitere Aufträge ergeben. Zum Beispiel, wenn ich sage, hier gibt's einen Fertigungsfehler, das berührt deine Sicherheit. Du bist aber außerhalb der Gewährleistung. Du kannst aber hier für 3,50 Euro bei uns möglicherweise eine Wartung einkaufen, mit der wir das Sicherheitsproblem beseitigen. Also da könnte man sich auch so vorsichtig auf dem Drahtseil jonglierend auch andere Szenarien vorstellen, wo man auch ohne Einwilligung da mal eine solche Information platzieren kann.
Ja, spannend. Genau, jetzt haben wir das gemacht, was was man in der Juristerei ganz häufig macht, man stürzt sich auf die Ausnahmen. Die haben wir jetzt sehr intensiv abgegrast.
Okay.
Vielleicht kommen wir noch mal einmal zurück zum Grundsatz.
Ja.
Also wenn diese Ausnahmen alle nicht gelten, was macht man denn dann mit E-Mail-Werbung? Das kann man ganz leicht sagen. Für E-Mail-Werbung braucht man eine Einwilligung. Und das ist auch so ein bisschen aus dem Bereich Urban Legends kommt da. Man bräuchte das im Bereich B2B nicht. Das stimmt nicht, ne? Also egal, ob ich B2B oder B2C ansprechen möchte, ich brauche immer eine Einwilligung oder es müssen eben diese Ausnahmetatbestände gelten, die wir gerade ausführlich besprochen haben. Genau, vielleicht noch eine Mini-Ausnahme. Ich habe eine Visitenkarte auf einer Messe oder irgendwas gekriegt. So, das könnte dann natürlich so eine Einwilligung sein, ne? Also da ist es natürlich nicht verboten, Leute anzuschreiben, von denen man eine Visitenkarte bekommen hat.
Wobei, also auch da können wir ewig diskutieren. Ich finde es schwierig, so etwas als Einwilligung zu bezeichnen, zumindest im Datenschutzkontext, weil die datenschutzrechtliche Einwilligung ja bestimmte formale Anforderungen erfüllen muss, die durch die Übergabe einer Visitenkarte regelmäßig nicht erfüllt werden. Also beispielsweise, wenn mir jemand eine Visitenkarte gibt und ich sage, hey, der hat eingewilligt, dass ich die Daten auch bei der Wahl benutze, wäre mein erstes Gegenargument, ja, aber wo hast du denn über das Widerrufsrecht für die Einwilligung aufgeklärt? Insofern kann die Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinn gar nicht wirksam sein. Okay, jetzt höre ich auch wieder direkt damit auf.
Ja, sehr gut, Thomas, du hast natürlich recht, ne? Du hast natürlich recht und Gestaltung von Messeständen und wie man da informiert und so, das ist, da sollten wir auch nochmal eine Folge dazu machen, ne? Wie man da Transparenz schafft. Aber genau, so pauschal stimmt es natürlich nicht. Man muss dann schon gucken, erwartet die Person, dass ich sie dann jetzt irgendwie anspreche. Ne?
Ja.
Und, ja.
Genau. Also es geht, aber sozusagen vielleicht ist der Begriff Einwilligung hier ein bisschen irreführend für die Menschen, die sich damit nicht regelmäßig beschäftigen. Aber lass uns mal über diese Einwilligung sprechen, weil das ist ja auch schon möglicherweise auch eine eigene handwerkliche Herausforderung, Einwilligung auch richtig einzuholen, damit sie dann auch die notwendige Wirkung für mich entfalten.
Ja, ich vermute, du möchtest auf das Thema Double Opt-in raus.
Ja, nein.
Nein.
Ich würde noch einen Punkt vorher anfangen. Also ja, auf jeden Fall auch, da müssen wir gleich drüber sprechen. Mir geht es darum, ich habe es ja gerade eigentlich schon angeteasert. Ich bekomme häufiger von Kunden gesagt, ich habe doch eine Einwilligung. Und wenn ich dann nachfrage, ja, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe jemanden am Telefon gefragt, ob das okay ist. Und dann komme ich natürlich genau mit dem, was ich eben erklärt habe, das erfüllt bestimmte Anforderungen nicht. Und es ist, glaube ich, wichtig, mal zu verstehen, was sind denn diese Anforderungen? Und aus meiner Sicht lassen die sich relativ einfach zusammenfassen, indem ich sage, wenn ich eine Einwilligung einhole, dann informiere ich die Person über die Folgen ihres Einwilligens. Was passiert, wenn sie einwilligt? Was passiert, wenn sie nicht einwilligt? Was passiert, wenn sie einwilligt und später widerruft? Und wie kann sie denn widerrufen, wenn sie das denn möchte? Aber das wären für mich so die Grundzüge dessen, was ich an Informationen zur Verfügung stellen muss, damit eine Einwilligung wirksam ist. Und wenn ich dann noch darauf achte, dass sie auch tatsächlich freiwillig erfolgt und jetzt nicht irgendwie erzwungen wird, sprich zum Beispiel, ich hole das über einen Online-Text mit einer Checkbox daneben ab und die Checkbox ist schon vorangehakt, dann ist das ja nicht mehr freiwillig, weil dann habe ich den Haken gesetzt. Aber wenn ich diese fünf Punkte meines Erachtens beachte, dann habe ich eine gute Chance, dass ich eine wirksame Einwilligung einhole.
Genau, und die Königsdisziplin im Vertrieb ist dann natürlich elegant, zu dieser Einwilligung zu kommen. So ein Klassiker auch aus unserer Beratung ist dann ein Geschäftsführer oder Chef aus dem Marketing, der sagt, ne, ich habe jetzt in meinem CRM diese ganzen E-Mail-Adressen, die möchte ich alle anschreiben und dann kommen wir dahin, ne, die Voraussetzungen des Bestandskundenprivilegs sind eben nicht erfüllt, weil eben nicht darauf hingewiesen wurde und dann kommt immer die Idee, ja, dann schreiben wir die einfach alle an und fragen, ob sie nicht damit einverstanden sind. Das ist eine ganz, ganz böse Falle, weil auch dieses Fragen nach der Einwilligung natürlich eine Werbung ist. Und wenn man da jemandem auf die Füße tritt, das wird man auch verlieren. Ne? Also da auch sozusagen Fragen, darf ich dir Werbung schicken, ist schon da hat man ja das Interesse, den Absatz seiner Produkte zu fördern, ne? Indem man sich einen Verteilerkreis aufbaut. Und auch das wird, ich meine auch vom EuGH, auf jeden Fall von den deutschen Gerichten als Werbung angesehen. Und auch dafür braucht man schon eine Einwilligung. Deshalb ist es sehr entscheidend, sozusagen den richtigen Moment abzupassen, wo man sich die eben abholt.
So der Klassiker im Consumer-Bereich, also bei Verbrauchern, den ich so erlebe, ist dann, wird halt einfach ein weniger belästigender Kanal gewählt. Sprich, dann gibt es ein nettes Postkärtchen, das über einen günstigen Werbetarif bei der Post in den Briefkasten gesetzt wird. Dann sind wir wieder bei Direktwerbung. Da schaffe ich meistens Es ist weniger kompliziert, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, aber die muss es natürlich auch geben. Und dann könnte ich ja sagen, so schau mal, ich habe ja auch noch ein Newsletter zu den Produkten, die du vielleicht sowieso schon bei mir gekauft hast. Und wenn du dich jetzt in dieser Woche anmeldest, dann bekommst du von mir noch einen 10% Gutschein auf deinen nächsten Einkauf.
Ja, genau. Oder anderer Klassiker, das Gewinnspiel, ne? Also man veranstaltet ein Gewinnspiel und dann kann man, weiß ich nicht, einen Präsentkorb oder irgendwie eine Gratisberatung oder irgendwas gewinnen. Und in dem Zusammenhang, ne, füllt man so ein Kärtchen aus oder mittlerweile irgendetwas Digitales, schickt eine E-Mail, ne? Und da wird man dann in der Regel dann auch gefragt, sind Sie damit einverstanden? Das ist natürlich sehr elegant, wenn man sich dann da eine Einwilligung abholt. Idealerweise in die verschiedenen Kanäle, ne? Zum Anrufen, zum E-Mail schicken. Das sind ja so die Klassiker.
Oder ich mache es, wie du eingangs gesagt hast, in dieser passiven Werbevariante. Und das also gibt es bei mir, gibt es bei dir, bei ganz vielen. Dann interessiere ich mich vielleicht für ein Thema, lande auf einer Webseite oder auf einem Social-Media-Beitrag und kann da schon lesen, hier gibt es so ein Angebot wie ein Newsletter, da kann ich mich anmelden und dann zumindest mal, solange ich das möchte, diese werblichen Informationen bekommen. Und auch da habe ich natürlich die Möglichkeit, das entsprechend anzupreisen und die Menschen zu motivieren, sich tatsächlich bei meinem Newsletter anzumelden.
Ja. Genau, man hört ja immer wieder, dass es da einen Unterschied gibt zur werblichen Ansprache B2C und B2B. Für alle, die das nicht, wenn es Leute gibt, die das nicht gehört haben sollte, B2C heißt Business to Consumer, also Unternehmen zu Verbraucher, und B2B ist eben dann von Unternehmer zu Unternehmer. Und das gibt es tatsächlich, aber das gibt es nicht für diese E-Mail. Also für E-Mail-Werbung hat man das Bestandskundenprivileg oder man braucht eine Einwilligung. Aber wenn man Leute telefonisch anrufen möchte, gibt es tatsächlich im Bereich B2B diese Möglichkeit, das mit auf eine mutmaßliche Einwilligung zu stützen. Und diese mutmaßliche Einwilligung, das finde ich auch ganz spannend, ne? Weil man da als Unternehmen tatsächlich auf die Suche gehen kann nach interessanten Unternehmen, ne, die eigene Dienstleistung interessieren könnte. Und dann muss man aber noch einen Schritt weiter gehen und eben Ansprechpartner identifizieren, die dann auch ansprechbar sind für dieses Thema. Und wenn man das hinkriegt, ne, also wir machen es mal mit einem Beispiel so ein bisschen greifbarer. Was wollen wir für ein Produkt verkaufen? Wir verkaufen Lastwagen. Drucker, wir bleiben bei den Drucker. Das ist doch gut, ne? Und dann suche ich mir ein Unternehmen, ne, was irgendwie X Mitarbeiter hat, X PC-Arbeitsplätze kriege ich irgendwie raus und dann finde ich auf der Unternehmenswebseite die Kontakte zur Einkaufsabteilung und da steht Herr Müller, und Herr Müller ist der Fachbereichsleiter für den Druckereinkauf und da ist eine Telefonnummer. Dann darf ich den natürlich anrufen, weil der hat ja, oder das Unternehmen hat ja zum Ausdruck gebracht, dass da Herr Müller ist, und Herr Müller hat sogar eine Telefonnummer, dann darf ich den anrufen, dann brauche ich von dem die Einwilligung nicht. Mutmaßliche Einwilligung. Dann habe ich den Fuß da in der Tür. Und genau, könnte ihn dann anrufen, und in dem Zusammenhang könnte ich ihn dann auch fragen, ist es okay, wenn ich ihm noch eine E-Mail schicke? Und dann hätte man auch direkt die Einwilligung in die E-Mail-Werbung sich abgeholt. Muss man natürlich noch dokumentieren, Thomas.
Du siehst mich schon grinsen. Ah, gut, dass es kein Video-Newsletter ist. Kein Video-Podcast. Nein, passt. Ich überlege gerade, wie sieht das denn aus bei der Briefwerbung? Du hast jetzt erklärt, bei E-Mail gibt es keinen Unterschied zwischen Verbraucher und Business. Es gibt bei Telefonanrufen, gibt es den Unterschied? Gibt es Unterschiede bei Briefwerbung?
Zwischen B2C und B2B?
Genau.
Du siehst mich so ein bisschen sprachlos, du schüttelst mit dem Kopf und gibst mir einen Tipp.
Ich wollte einfach nur klarstellen für die Hörer.
Ich meine nein.
Ich meine auch nein, aber du bist der Anwalt, deswegen wollte ich dich eigentlich fragen. ich sehe auch keinen Unterschied bei Briefwerbung, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Das ist irgendwie ein Regelwerk und das gilt unabhängig davon, ob das jetzt Verbraucher oder Unternehmen sind.
Genau. Bei dem ganzen Thema, unabhängig von dem Kanal, muss man natürlich noch diese Daten, also es gibt ja einmal diese datenschutzrechtliche Dimension bei der beim Einsammeln von Kontakten, ne, das ist ja auch noch etwas, was man beachten muss. Und das Zweite, wo wir uns jetzt so ein bisschen verstärkt drum gekümmert haben, ist, glaube ich, auch das Relevantere, ist das Thema, wen darf ich denn jetzt ansprechen und wann ist es belästigend, dass ich jemanden anspreche. Aber im ersten Schritt muss man natürlich auch gucken, wo kriege ich die Daten eigentlich her, ne? Und da sind, ich sag mal, frei verfügbare Daten im Internet oder soziale Netzwerke wie LinkedIn oder so sind natürlich Quellen, die sind okay, ne? Also ne, immer noch mal prüfen im Detail, aber grundsätzlich sind das Quellen, wo ich die Daten herkriegen darf. Und es gibt aber auch eine ganze Menge grauer, dunkelgrauer und schwarzer Quellen. Ne? Das sind so Tools. Ich nenne jetzt mal keins. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, kannst du auch welche raushauen, die dann zum Beispiel den Service anbieten, dass man einen Kontakt auf LinkedIn sucht. Und dann auf zauberhafte Weise kommt dann da zum Beispiel eine Handynummer reingeflogen oder eine E-Mail-Adresse oder so solche Geschichten. Ja. Die haben keinen besseren Zugang zu LinkedIn, sondern die haben halt diese Daten einfach aus anderen Quellen sich abgegriffen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ne? Also vor dem Hintergrund Rechenschaftspflicht, wenn man dann darlegen muss, wo hat man denn jetzt zum Beispiel eine Handynummer hergekriegt und jemand angerufen, wenn der oder diejenige sich dann beschweren, muss man nachweisen, wo kommt die Handynummer her. Und wenn man dann auf dieses Tool zeigt und dann in den Datenschutzerklärungen von diesem Tool sagt, ja, wir kriegen das aus öffentlich verfügbaren Quellen und aus anderen Quellen, wir haben es auf jeden Fall so, das ist natürlich schwierig, ne?
Ja, also es gibt ja Anbieter, die sammeln die Informationen halt überall, wo sie herbekommen können. Und wir haben ja nun mal Informationsquellen, die eigentlich anderen Zwecken dienen. Also der Klassiker, also für mich wäre es ein Klassiker, ist sowas wie die Information im Impressum. Das Impressum auf einer Webseite, das müssen Webseitenbetreiber machen, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, um bestimmtes Maß an Transparenz darzubieten. Aber das wäre zum Beispiel dann vielleicht eine eher ungeeignete Grundlage, um dann hinterher die Kontaktdaten, die in Impressum drin stehen, für schwierige Werbekanäle hinterher zu verwenden.
Ja, genau. Das Impressum ist nämlich keine Angabe, die ein Unternehmen macht, um angesprochen zu werden, ne, sondern es ist etwas, was sie machen, um einer rechtlichen Pflicht zu entsprechen. Ne? Von daher wäre es auch so ein bisschen gemein, wenn man das jetzt missbraucht für seine eigenen Werbezwecke. So, das ist die Idee des Gesetzgebers.
Ja, und es gibt immer noch Anbieter, die grasen auch das ab und schaffen es dann tatsächlich hinterher, Werbekontakte, also Leads zu verkaufen, wo man sich dann als Käufer wundern muss, warum da steht impressum@unternehmensname.de. Dann kann man sich dann sozusagen schon denken, wo diese E-Mail-Adresse herkommt. Wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp für alle die Webseitenbetreiber unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagen, ja, ich würde das auch gerne mal differenzieren. Ja, aber dann setzt in euer Impressum doch einfach eine andere E-Mail-Adresse ein. Also vielleicht nicht impressum@eure-E-Mail-Domäne, das ist ein bisschen sehr auffällig, aber dann eben vielleicht auch nicht gerade info@, sondern irgendeine andere Bezeichnung, von der ihr wisst, das habt ihr nur ins Impressum eingetragen. Und wenn auf dem Kanal natürlich dann Werbung läuft, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wo diese Information dann herkommt.
Ja. Eine Frage, die mich persönlich interessiert, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, diese Dienstleister haben manchmal aber ja auch Daten, die so ein bisschen spooky sind. Ne? Also ich habe das tatsächlich schon mitgekriegt, dass die dann eine private Handynummer von jemandem hatten, wo ich mich ernsthaft frage, wo kriegen die das her? Ich weiß nicht, weißt du das, Thomas?
Also ich kann es jetzt nicht für deinen Fall erklären, aber Ich beschäftige mich ja auch in einem Teil meines Unternehmenstums, Unternehmertums, nicht nur mit Datenschutz, sondern eben auch mit Datenanalyse. Und ich weiß, dass es immer wieder mal Datenbestände gibt, die auch dann zum Beispiel das Abgrasen einer Handynummer erlauben. Ich kann dir aber jetzt nicht einen spezifischen Datenbestand sagen, wo die Handynummer immer die Pflichtangabe ist. Also tatsächlich ist ja so, dass viele Menschen durchaus viele Informationen im Internet teilen, in Social-Media-Profilen, da dann selber auch mit den Datenschutzeinstellungen nicht so umgehen. Und man muss einfach heutzutage davon ausgehen, wenn man vor allen Dingen auch eine interessante Position im Unternehmen hat, dann gibt es irgendwelche Firmen, die werden auch mein privates Social-Media-Profil finden, und wenn da meine Handynummer in irgendeinem Beitrag mal abgedruckt worden ist, der öffentlich erreichbar ist, dann wird die sich hinterher wieder auch in meinem Datenbestand finden.
Ja, genau, so eine Vermutung, die ich habe, ist aber eine reine Vermutung, ist, dass das auch gelegentlich mal so geleakte Informationen sind von so Daten-Hacks oder sowas, die dann eher so im Dark Web sind. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation, das weiß ich nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, besorgniserregend.
Ja, definitiv. Also das ist ja ein weiteres Zeichen dafür, dass man sehr sorgsam mit seinen persönlichen Daten umgehen sollte, wo man sie platziert, mit wem man sie teilt. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass wenn ich einer Organisation, so solide sie auch aussehen mag, blind vertrauen würde, Ich gehe immer davon aus, dass auch die Organisationen, die erstmal seriös aussehen, mal Opfer irgendeines Hackerangriffs sein könnten und dann sind meine Daten halt auch futsch. Insofern Datensparsamkeit auf der eigenen Seite ist auf jeden Fall ein sinnvoller Weg. Was wir uns noch überlegt haben für heute ist, wenn wir schon mal sozusagen bei uns selber sind, die nächste Frage wäre ja auch, wenn mich Werbung selber stört, was kann ich denn tun, um den Eingang von Werbung bei mir selber deutlich zu reduzieren? Und bei mir hat das, ich sagte ja schon Jahre her, aber da hat mich das Thema Werbung in meinem Briefkasten total angekekst und es war natürlich naheliegend, erstmal ein Schild an den Briefkasten dran zu machen, woraus hervorgeht, ich möchte, dass hier keine Werbung eingeworfen wird. Das hat natürlich nicht bei der Werbung funktioniert, die an mich persönlich adressierte, aber zumindest mal irgendwann, nachdem ich auch mal ein, zwei jugendlichen Austrägern auf die Zehenspitzen getreten bin mit respektvollen Worten, war es auch so, dass dann eben diese Blättchen nicht mehr eingeworfen wurde. Der Einzige, der sich stur geweigert hat, war dann erstmal mein postzuständiger Austräger. Der wollte sein Zellophan ummanteltes Päckchen auch immer noch bei mir abladen. Ich hatte schon überlegt, ob ich dann daneben noch einen weiteren Kasten anbringe, so papierkorbmäßig und dann Schild dran mache, hier bitte die Werbung reinwerfen. Aber das war schwer. Also bis zuletzt habe ich das nicht weggekriegt. Irgendwann ging es ihm wahrscheinlich so auf den Keks, dass das dann doch gelassen hat. Aber ich glaube, das lag einfach nur an meiner Beharrlichkeit. So ein wirklich gutes rechtliches Mittel habe ich an der Stelle nicht gefunden. Und eine letzte Erfahrung, die ich noch teilen kann, das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich das erste Mal professionell mit einem Werbeversender mitberaten habe. Es war ein anderes Thema. Da war ich damals noch nicht so bewandert in dem Thema. Aber da habe ich mitbekommen, wenn solche Adressen gekauft und für Direktwerbung verwendet werden und die Unternehmen machen das, ich sag mal, wirklich professionell mit dem Anspruch, nur das zu machen, was rechtlich wirklich zulässig ist, die machen einen Abgleich ihrer Datenbestände mit der sogenannten Robinson-Liste. Wenn man danach mal eingeschlägige Suchmaschinen befragt, wird man feststellen, es gibt ein Internetportal, Robinson-Liste, und da hat man die Möglichkeit, sich mit seinen Kontaktdaten anzumelden und die kommerziellen Werbeunternehmen, ich sag mal die seriösen, die dann irgendwo Kontakte einsammeln, also das Preisausschreiben, an dem ich vor 10 Jahren sozusagen mal teilgenommen habe, oder wenn jemand nach dem Bestandskundenprivileg dann hinterher Werbekataloge versenden möchte und macht das über einen Dienstleister. Die Dienstleister gucken regelmäßig in diese Robinson-Listen rein und wenn jemand sich dort registriert und gesagt hat, ich will prinzipiell keine Direktwerbung haben, dann nehmen die aus den Adressbeständen auch tatsächlich raus. Und dann bekomme ich eben nicht von meinem Lieblingsbaumarkt irgendwelche Kataloge zugeschickt, auch wenn ich da vielleicht Bestandskunde bin. Unter der Voraussetzung, das ist ein seriöser Werbeversendungsanbieter.
Ja, sehr
Kennst
gut.
Kennst du die Robinson-Liste?
Ich kenne die Robinson-Liste. Ich selber bin da nicht drauf. Genau, ich weiß aber auch, dass das Unternehmen nutzen. In anderen europäischen Ländern gibt es auch No-Call-Registers, nennen sie das, also für Anrufe. Die kennen diese Robinson-Liste, die ja für Mailing eher ist, nicht so richtig. Und bei denen ist das Thema Calling dann eher so ein Opt-out-Thema. Genau, aber ich könnte noch ergänzen zum Thema E-Mail-Werbung, dass man einfach die Leute, die einen nerven, in den Spam-Ordner schiebt und das sozusagen technisch löst das Problem. Das ist dann aber eher auf der faktischen Ebene. Auf der rechtlichen Ebene ist es halt immer Opt-out, ne? Also irgendwie zum Ausdruck bringen, dass man das nicht möchte und dann mit allen Möglichkeiten sich eben zur Wehr setzen, ne? Dem Postboten auf die Füße treten und sagen, ne? Hier steht, bitte keine Werbung einwerfen. Ne, beim E-Mail-Werbung wäre es dann eben sozusagen Abmahnungen verschicken, ne?
Ja, genau. Einwilligung kann ich widerrufen. Gegen Werbung nach dem Bestandskundenprivileg, von der wir die ganze Zeit sprechen, wo man keine Einwilligung einholt, da kann ich eben meinen Widerwillen zum Ausdruck bringen. Und da wäre mir vor allen Dingen für die Unternehmen noch ein Aspekt wichtig. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Unternehmen zum Beispiel in ihren Datenschutzerklärungen oder auch unter ihren Werbe-E-Mails genau spezifizieren, wenn ich das nicht mehr möchte, wie ich meinen Widerruf einer bestehenden Einwilligung oder meinen Widerspruch gegen Bestandskundenwerbung zum Ausdruck zu bringen habe. Und da steht dann, ich muss auf einen bestimmten Link klicken. Und da ist meine Rechtsauffassung, jetzt vorsichtig in der Hoffnung, wir haben uns nicht abgestimmt, dass du sie auch teilst, werden wir sehen. Aber meine Rechtsauffassung ist, ich kann meine betroffene Person nicht auf einen einzelnen Kanal festlegen. Ich kann nicht alleine darauf bestehen, dass wenn ich Bestandskundenwerbung per E-Mail rausschicke, dass jemand dann auf den Ich will nicht mehr Link unter meiner E-Mail klickt. Wenn die Person dann bei meinem Kundenservice anruft und sagt, Leute, ihr geht mir mit euren E-Mails auf den Senkel, ich will keine Werbung mehr von euch, dann ist das zwar nicht der Weg, den sich das Unternehmen vielleicht ausgedacht hat, aber ein durchaus legitimer Weg. Das heißt, auch wenn die betroffenen Personen sich auf anderen Kanälen meines Unternehmens melden und ihren Widerruf oder Widerspruch transportieren, dann muss ich darauf auch entsprechend reagieren und diesen Antrag bearbeiten. Sprich, den Widerspruch oder Widerruf dann auch tatsächlich so bearbeiten, dass ich dann hinterher keine Werbung mehr rausschicke. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Ich sage Mandanten dann immer, im Zweifel reicht es auch, zum Pförtner zu gehen und dem Pförtner Bescheid zu sagen, dass man keine Werbung mehr möchte. Und dann ist es eben die Aufgabe des Unternehmens, sicherzustellen, dass auch andere Eingangskanäle sozusagen da ankommen, dass es dann am Ende im CRM vermerkt wird, dass keine E-Mail-Werbung mehr rausgeschickt wird. Also Pförtner ist natürlich so ein bisschen ein überzeichnetes Beispiel, aber der Klassiker wäre halt einfach ein Brief, ne? Oder eine E-Mail, die dann an Service-Ad geht oder so. Ne? Auch da muss man dann sicherstellen, dass das dann ans CRM oder Marketing-Team oder wer auch immer da zuständig ist, weitergeleitet wird und dass man dann in seinem CRM sehr deutlich vermerkt, dass diese Personen dann eben keine Werbung mehr kriegen.
Genau. Ja, aber ich glaube, dann haben wir sie eigentlich auch schon alle durch. Das sind so ziemlich alle Varianten, die ich ansetzen kann, um Werbung, die ich nicht haben möchte, zielgerichtet abzulehnen.
Genau, das war die Perspektive der Betroffenen und in dem Sinne auch ein sehr gutes Schlusswort, finde ich. Ich möchte noch mal ganz kurz die Perspektive der Unternehmen ergänzen. Ne? Also was kann man als Unternehmen mitnehmen, um Sachen richtig zu machen in dem Bereich Werbung? Und da finde ich, dass es durchaus schwierig ist als Unternehmen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich da auch selber schon mal oder wir schon mal auf die Nase gekriegt haben. Und ich persönlich finde es durchaus schwierig, für die eigenen Produkte so Werbung zu machen, dass man da rechtlich sauber ist, weil man eben für ganz, ganz viele Kanäle eine Einwilligung braucht. Man muss die dokumentieren und man ist da relativ schnell in so einem Bereich, wo es irgendwie schwierig ist. Die Ausnahmen sind kompliziert und eingeschränkt. Von daher finde ich das schwierig, als Unternehmen Sachen richtig zu machen. Den Tipp, den ich geben kann, ist, sich auf jeden Fall mit den rechtlichen Anforderungen auseinanderzusetzen und Paragraph 7 UWG, das sollte man kennen, der ist jetzt auch nicht so lang, das sollte man im Zweifel mal gelesen haben. Und den Tipp, den ich aus eigener Praxis auch geben kann, ist, nicht so sehr diesen Outbound-Werbeansatz zu machen und Leute irgendwie zu nerven, sondern eher zu gucken, kann ich nicht selber nach außen treten und versuchen, Leute zu begeistern, die sich dann bei mir melden, ne, sodass ich dann elegant eine Einwilligung einholen kann und dann elegant sozusagen meinen Pitch, sagt man ja in der Werbebranche, dann machen kann. So, das wäre mein Tipp. Funktioniert wahrscheinlich nicht immer, aber wenn das möglich ist, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit.
Ja, ich glaube vor allem, dass das im B2B-Bereich sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich kann mir das natürlich auch für andere Bereiche vorstellen. Ich muss ein bisschen gucken, ob da mein Produkt, meine Dienstleistung sich dafür möglicherweise anbietet. Und ich glaube auch, dass es da einige passive Varianten gibt, die dann über, ich sag mal, das klassische Werbeplakat oder die Radiowerbung vielleicht hinausgehen, wo man sagt, da finde ich die Leute, die Interessenten an dem Ort, wo sie sich aufhalten und kann mich dann vielleicht vom Rest der Produkt- oder Dienstleisterwelt ein bisschen positiv hervorheben, sodass die Leute mich dann tatsächlich auch mal selber ansprechen. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir das Thema Werbung heute umfassend besprochen.
Das sehe ich auch so, Thomas. Das war wieder ein wilder Ritt durch viele Themen im Marketing und Sales. Ich habe das Gefühl, das müssen wir nochmal vertiefen, aber für heute soll es dann, finde ich, auch reichen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unseren Themen aus dem Datenschutzmanagement und wir wollen dir erzählen, womit wir uns in unserem Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte beschäftigen und vor allem, wie wir das genau machen. Wenn du dazu Fragen hast oder uns einmal erzählen möchtest, wie du diese Aufgaben stemmst, dann freuen wir uns über eine E-Mail von dir. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Melde dich und dann greifen wir dein Thema sehr gerne auf. Das war's von mir. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ich habe mich total über die Folge gefreut. Ich danke dir, Bernd. Ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.